herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch. Ich hoffe, du hattest ganz wunderschöne Weihnachten und sehr schöne Feiertage. Und vielleicht nutzt du ja sogar die Zeit zwischen den Jahren, wie wir so schön sagen, um in diesem Podcast reinzuhören. Wenn es zu einem späteren Zeitpunkt ist, dann hab auch viel Freude dabei. Hoffentlich nimmst du dir hierfür ein wenig Ruhe, vielleicht bei einem Kerze, Tee, Plätzchen noch dabei und hörst hier mal rein in ein Thema, was nicht so ganz einfach ist, aber was tatsächlich meiner Erfahrung nach aus vielen Gesprächen viele Menschen betrifft und gerade aktuell zur Jahreswende für viele auch ein schweres Thema ist, nämlich das Thema Trauer um einen geliebten Menschen. Und das kann vorgezogener Trauer sein, wenn der Mensch vielleicht noch nicht verstorben ist, es ihm aber nicht gut geht, vielleicht die älter werdenden Eltern oder aber ein Mensch, von dem du dich jüngst hast, trennen müssen. Oder jemand, der schon sehr viel länger nicht mehr an deiner Seite ist, vielleicht auch Elternteile. Und jetzt gerade in dieser Zeit kommt diese Trauer wieder hoch. Lona und ich haben über dieses Thema gesprochen. Lona ist insoweit wirklich Expertin. Sie ist Trauerbegleiterin, Sterbebegleiterin, Trauerrednerin und hat mich bei diesen Themen und in diesen Themen 2023 auch aktiv begleitet. Lona und ich haben uns die Zeit genommen, die Ruhe genommen, mal in dieses Thema reinzugehen. Ich weiß, es ist kein einfaches, aber es gehört zum Menschsein dazu. Und gerade zum Zeitpunkt dieser Jahreswende, zum Zeitpunkt der Feiertage, ist es für viele ein sehr akutes Thema. Lona gibt in diesem Gespräch ganz konkrete Tipps an die Hand, ganz konkrete Strategien. Und wir schauen auch gemeinsam auf das Thema Trauer im Unternehmenskontext, wie man dort als Kollege, Kollegin oder Führungskraft gut und fürsorglich damit umgehen kann. Viel Freude bei diesem Gespräch. Herzlich willkommen, liebe Lona, Lona Jährentrup in meinem Podcast.
Hallo, danke, dass ich bei dir sein darf heute.
Ja, wir beide wollen heute auf ein Thema schauen zu einer Zeit. Zwischen den Jahren kommt diese Folge dann raus. Auf ein Thema schauen, was nicht allen so leicht fällt. Aber immerhin, Zuhörer, Zuhörerin hat es bis hierhin geschafft. Also möchte sich damit auseinandersetzen. Das ist ja schon mal gut. Und es geht um das Thema Trauer heute. Und du bist dafür tatsächlich Expertin und bist Trauerbegleiterin, Sterbebegleiterin, Trauerrednerin und noch vieles mehr. Lona, wer bist du? Wofür schlägt dein Herz?
Ja, ich bin Lona Jährentrup. Ich bin, wie du gerade gesagt hast, Sterbe- und Trauerbegleiterin in Berlin und freie Rednerin. Und genau dafür schlägt auch mein Herz. Also mir liegen diese Themen sehr, sehr am Herzen. Je weiter ich da einsteige, je länger ich diese Arbeit mache, desto deutlicher wird es mir. Und ansonsten schlägt mein Herz noch fürs Gärtnern und fürs Impro-Theater.
Mit dem Impro-Theater kommen wir nachher vielleicht nochmal zu, weil ich finde das super spannend, dass du ja da auch zwei Themen miteinander verbindest.
Genau.
Genau, weil das nämlich auch um die Themen geht, unter anderem ums Sterben und können wir nachher vielleicht auch nochmal einsteigen.
Genau.
Um vielleicht auch nochmal deutlich zu machen, wie bin ich auf die Idee gekommen, dich einzuladen? Wir beide kennen uns jetzt schon lange, nämlich durch den P-Kip-Kurs unserer Erstgeborenen. Also wer es nicht kennt, nackige Kinder bewegen Turnen auf Decken und Mütter oder Väter sitzen daneben und freuen sich, dass sie mal jemand anderen zum Quatschen haben. Und so ging es uns vor 19 Jahren.
Das hast du sehr treffend beschrieben. Ich wollte da gar nicht hin.
Ja, nee, ist mir klar.
Glücklich, dass ich euch getroffen habe.
Genau, so haben wir uns damals kennengelernt, nicht aus den Augen verloren, immer wieder Kontakt gehabt. Und du hast im letzten Jahr insbesondere für mich nochmal eine ganz besondere Rolle eingenommen und eine ganz besondere Rolle gespielt, nämlich mit deiner Expertise und mit deiner Persönlichkeit und Menschlichkeit mich in dieser Phase der Trauer begleitet. Ich habe hier im Podcast immer schon mal geteilt, unter anderem ja auch in dem Gespräch mit der Julia Kahlenberg, dass mein Vater letztes Jahr pflegebedürftig wurde, dass mehrere Monate waren, die sehr fordernd waren und er schlussendlich dann Anfang Oktober verstorben ist. Und du hast mir in dieser Zeit auch vor dem Tod meines Vaters toll zur Seite gestanden, ich sag jetzt mal weniger als Freundin, weil in dieser Rolle habe ich dich weniger insoweit angesprochen, als vielmehr in deiner professionellen Rolle, nämlich Stichwort Trauerbegleitung. Weil ich bin damals auf dich zugegangen, da war ja noch pflegebedürftig, da war noch nicht absehbar, es war im Sommer, dass das dann doch relativ schnell gehen würde. Und habe gesagt, ich weiß nicht mehr ganz wohin mit mir und irgendwie vielleicht muss ich doch noch mal eine Therapie machen oder mich irgendwie begleiten lassen, weil das ist alles ganz schön schwer gerade. Und da sagtest du zu mir, ja, ist ja auch kein Wunder und das ist letztlich vorgezogene Trauer oder antizipierte.
Genau, also was ich finde, du hast da sehr, sehr klug reagiert für dich, indem du in dich reingespürt hast und gemerkt hast, ich könnte da vielleicht Unterstützung gebrauchen in dieser schweren Zeit. Ne? Das ist ja auch so ein Erlaubnisthema. Wir denken ja oft, ach, es ist jetzt einfach so. Wir sind in einer Lebensphase, in der das jetzt nun mal dran ist. So ist es ja auch, aber da müssen wir eben auch nicht alleine durch. Und es ist ganz, ganz wunderbar, finde ich immer, wenn Menschen früh erkennen, auch bevor das Trauerereignis schon stattgefunden hat, bevor ein Mensch, der uns wichtig ist, verstirbt, schon die Trauer, die wir dann ja schon haben, zu erkennen und sich gegebenenfalls Unterstützung zu holen. Es ist ja eigentlich nicht viel mehr als eine Inspiration, weil ich ganz fest daran glaube, dass Menschen alles, was sie brauchen, um mit der Trauer umzugehen, in sich tragen. Aber dass es eben schön ist, wenn man wie so einen Sparringspartner hat, mit dem man die Themen einfach offen aussprechen kann und die Gefühle, die Gefühlsknäule entknoten kann so ein bisschen. Was ja nicht heißt, dass das weniger getrauert wird, gar nicht. Aber es ist leichter zu sortieren, wenn man es nicht alleine machen muss.
Genau, dem wird vor allen Dingen auch Raum gegeben, ne? Und ein definierter Rahmen, also Raum und Rahmen und durch dieses Sparring auch gut an die Hand genommen. Also ich finde, Trauer ist ja so, kann so ein großes Gefühl sein, dass es einen mitreißt, ne, wie so ein Tsunami dann auch irgendwo. Und mit jemandem wie dir an der Seite, Trauerbegleitung, gibt es mehr Vertrauen, da sich reinzuwagen und das in einem Rahmen und in einem Setting zu machen.
Genau, darum geht's auch so ein bisschen. Also auch das Vertrauen in die eigenen Kräfte wieder zu erlangen, ne? Also
Lona, magst du mal teilen, was so typischerweise so vielleicht Elemente in so einer Trauerbegleitung sein können, sei es jetzt wie bei mir antizipiert sozusagen, also schon bevor der Mensch verstirbt, vielleicht auch schon sehr stark erkrankt ist, beziehungsweise nach dem Tod des Angehörigen oder des nahestehenden Menschen. Wie kann so eine Trauerbegleitung ablaufen?
Also Trauerbegleitung, genau, du hast schon verschiedene Phasen der Trauer auch angesprochen, ne? Die antizipatorische Trauer, also das Trauern, bevor ein Ereignis ansteht, also schon wissend, was kommt, aber eben nicht alles wissend. Und da sind wir auch schon im Kern der Begleitungsthemen in dieser Phase. Das hat viel mit Psychoedukation zu tun. Also ich arbeite seit vielen Jahren eben auch ehrenamtlich im Hospiz als Sterbebegleiterin und erlebe es immer wieder mit Angehörigen und Zugehörigen, dass es ganz viel Unsicherheit um all diese Themen rund ums Sterben gibt. Und es gibt eine große Unsicherheit, was man fragen darf, was man offen ansprechen darf, was man überhaupt denken darf, ne? Verrate ich meinen Menschen, wenn ich jetzt schon über sowas wie Beerdigung nachdenke? Oder ist es pietätlos? Ich kann mit dem Wort ja gar nichts anfangen. Ich benutze es jetzt einfach mal, weil es viele Angehörige benutzen. Oder habe ich irritierende Gefühle? Du hast gesagt, das Gefühl der Trauer, die Trauer an sich besteht ja aus ganz, ganz vielen Gefühlen. Und eines davon ist der Verlustschmerz. Das ist das, was wir oft als Trauer definieren. Aber dazu gehört so viel anderes. Dazu gehört Wut, dass jemand mich verlassen hat. Das ist natürlich ein irrationales Empfinden, aber das hat total seine Berechtigung. Dazu gehört Sehnsucht, Verzweiflung, Enttäuschung, Angst, Sorge, aber vielleicht auch, wenn jemand sehr, sehr lange krank und pflegebedürftig war, wir das Leiden miterleben mussten, darf sich da auch Erleichterung mit einschleichen als Gefühl. Das wirkt dann wieder irritierend und führt dann manchmal zu Schuldgefühlen. Darf ich das überhaupt fühlen? Und diese Trauerarbeit in dieser Phase oder meine Begleitung dreht sich sehr viel um Erlaubnis, alles fühlen zu dürfen überhaupt. Das ist, wird als sehr, sehr entlastend empfunden. Ne? Ich werte nicht, sondern ich sehe, was da ist und wir gucken es uns an. Was stecken da für Bedürfnisse dahinter? Was habe ich für Ressourcen, damit umzugehen? Das sind überhaupt so die Eckpfeiler meiner Arbeit. Und eben Psychoedukation, auch wenn es dann ans Sterben an sich geht, also wirklich an den Sterbeprozess in der finalen Phase. Was passiert da körperlich? Wenn wir das nicht wissen, macht es uns unglaubliche Angst. Ne? Wir füllen mit Fantasie auf, was wir nicht wissen. Und wenn wir darüber reden, es gibt zum Beispiel diese typische Rasselatmung, ne, weil am Ende kann nicht mehr so abgehustet werden, wenn jemand lange krank im Bett lag und dann sammelt sich das in den Bronchien und das klingt ganz schlimm, aber es tut dem Menschen nicht weh. Wenn ich das weiß als Angehöriger, wirkt das entlastend. Sonst habe ich Sorge, dass ich einen Notarzt rufen muss, dass da schlimme Schmerzen eine Rolle spielen, dass da, ne, dass ich Hilfe leisten muss. Wenn ich es weiß, kann ich es sein lassen, so, ne? Ich kann mich mit der Pflege unterhalten, mit den Medizinern, ne, die mir dann sagen, was mein Mensch braucht und kann wirklich in meine Rolle als Angehöriger gehen und einfach nur da sein. Und das ist gut zu wissen, dass man, was man dann machen kann, ne? Das ist so, wir empfinden das oft als ich tue ja gar nichts, aber es ist ganz viel, sich die Zeit zu nehmen, einfach nur mit im Zimmer zu sein, zum Beispiel, ohne jetzt die ganze Zeit aktiv etwas tun zu müssen. Oder in sich hineinzuspüren, was kann ich gerade geben meinem Menschen und wahrzunehmen, was möchte mein sterbender Mensch, was kann ich dem gerade Gutes tun. Und das sind so Themen, die wir auch gemeinsam durchspielen. Wie kann ich gut für mich sorgen als Angehöriger und wie kann ich gut meinen Menschen begleiten?
Und du gibst dabei auch ganz schöne Ressourcen, Übungen, Strategien mit an die Hand. Wir beide haben gar nicht so viele Sitzungen miteinander gemacht. Ich glaube, es waren gerade mal 2 oder 3, aber nichtsdestotrotz hat mich das unglaublich unterstützt. Und ich kann mich an eine Übung erinnern, die finde ich vielleicht auch eine schöne Idee wäre für Menschen. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf hin, die vielleicht aktuell auch in einem Prozess der Trauer sind. Was gerade während der Weihnachtszeit und der Jahreswende ja nochmal individuell besonders schwer sein kann. Und eine dieser Übungen, die du mir an die Hand gegeben hast, ist tatsächlich das Trauerdate.
Ja.
Ist das so?
Ja,
so hatte ich es abgespeichert. Magst du gerade mal teilen, was ist das Trauerdate?
Das Trauerdate ist eine Übung, weil wir ja, ne, wir haben alle bunte, erfüllte Leben und oft ist es so, dass wir uns das Trauern gar nicht so bewusst erlauben, sondern eher immer in dieser permanenten Angst sind, dass die Trauer uns wie so ein Tiger von hinten anfällt in unserem vollgestopften Alltag, ne? In der Berufstätigkeit, in unseren familiären Beziehungen passieren plötzlich, ne, gibt es kleine Triggermomente und dann kommt die Trauer ganz massiv und reißt mich von den Füßen. Und das führt dazu, dass viele Menschen denken, ich muss die Trauer irgendwie so wegdeckeln. Wer die Augsburger Puppenkiste noch kennt, es gibt den Scheinriesen und so ist das ein bisschen mit der Trauer. Ne? Denkt sich, oh Gott, die ist von der Ferne schon so groß. Wenn ich das Thema jetzt aufmache, wenn ich die Trauer zulasse, dann überschwemmt sie, dann flutet sie alles. Und so ist es nicht. Die Trauer ist ein Scheinriese. Wenn ich mich der nähere, wenn ich sie betrachte, wenn ich ihr Raum gebe, und da kommen wir gleich zu diesem Trauerdate, dann wird sie eher ein bisschen milder, eher etwas handzahm. Und das Trauerdate ist eine Übung für Menschen, die eben Sorge haben, dass sie in dieser Phase der Trauer macht uns ja hilflos, ne? Die bricht über uns herein. Wir wollen diese Situation nicht, wir können es aber nicht ändern. Sie ist nun mal da. Und um wieder so ein bisschen Kontrolle zurückzuerlangen, um wieder in unsere Selbstwirksamkeit zu kommen, können wir eben immerhin ein bisschen steuern, wann wir uns mit der Trauer beschäftigen. Also das ist auch wieder so ein Erlaubnisthema. Und die Übung ist im Grunde zu sagen, nimm dir einmal am Tag oder so oft du es brauchst, so oft du es möchtest, bewusst 10 Minuten Zeit, stell dir einen Wecker, Und richte dir einen schönen Rückzugsort her mit was auch immer, ne? Klassischerweise vielleicht ein Bild der verstorbenen Person, ein paar schöne frische Blumen, eine Kerze, persönliche Gegenstände, was auch immer. Also schaff dir einen Safe Space, einen gemütlichen Ort, und diese 10 Minuten gehören der Trauer. Trauere, was das Zeug hält. Lass kommen, was kommt. Wenn du weinen musst, möchtest, dann weine. Wenn nicht, auch wunderbar. Es gibt kein richtig und kein falsch. Lass alles raus, was da ist. Nach 10 Minuten klingelt der Wecker und dann ist Schluss. Und dann gehst du wieder raus in dein Leben und die Trauer macht wieder Pause. Das ist das, was du bestimmen kannst. Und das klingt ein bisschen absurd, aber man kann das tatsächlich auch trainieren. Und es hilft uns im Alltag ein bisschen, weil wir wissen halt, stopp, jetzt gerade nicht, aber nachher. Nachher habe ich Zeit für dich. Und dadurch
finde ich so wichtig, dass es nicht einfach komplett weggepackt, gedeckelt wird, ne, im Sinne von, nee, damit beschäftige ich mich nicht, es passt auch jetzt gerade nicht, sondern es gibt dafür einen Raum. Und den definiere ich aber selbst, wann der ist.
Genau. Und das hilft viel. Und das ist wirklich auch ein bisschen trainierbar. Und so ist es auch mit der Trauerbegleitung an sich. Ich erlebe das oft, dass Klientinnen bei mir, wenn sie dann bei mir, ich habe in der Schlossstraße eine kleine Praxis, und die kommen dann zu mir, zum Beispiel für Einzelgespräche, und dass da sehr viel geweint wird. Und das ist auch okay. Und das mache, also, ne, die Tränen suchen sich auch da ihren Weg, wo sie sicher sind. Ich kann das gut auffangen. Bei mir sind die gut aufgehoben. Da dürfen die sein und das spüren die Klientinnen und dann ist das da eben. Ist nicht immer so, aber das ist auch so eine Sicherheit zu wissen, ich gehe da nachher hin und da ist mein Raum für Trauer. Und da kann ich alles sagen, da darf ich alles fühlen. Da machen wir dann, wenn es gewünscht wird, eben vielleicht auch eine Ressourcenübung, eine kreative Übung, oder wir gucken ein bisschen auf Strukturen zusammen. Gerade jetzt, wenn wir nachher noch zum Thema Weihnachten kommen und Feiertage, ist ja für viele Menschen mit Trauer eine ganz herausfordernde Zeit. Und da hilft es eben auch, wenn wir genau hingucken, was genau ist denn schwierig? Wovor habe ich denn Sorge? Was tut mir denn gerade so weh? Und dass wir dann zusammen, ich arbeite da auch viel mit Visualisierung, gucken, was können wir für Strukturen schaffen? Was können wir, also Planung hilft zum Beispiel ganz viel für Feiertage, ne? Und das schreiben wir dann auch auf. Und oft ist es so, dass ich habe so große Whiteboards in der Praxis, dass die Klientinnen sich das dann auch abfotografieren und mitnehmen und sich das dann zu Hause nochmal angucken und dadurch eben Sicherheit gewinnen. Ne? Oder dass, wenn wir auf Ressourcen gucken, das wissen sie eigentlich alles, aber wenn wir es einmal aufgeschrieben haben, dann sind sie doch immer wieder erstaunt, was alles da ist.
Wenn uns jetzt Menschen zuhören, die sagen, ja, ich habe so ein Thema, also ich verspüre Trauer, ich traue um einen geliebten Menschen. Es geht ja auch vielen so, die vor vielen Jahren jemanden verloren haben, ne? Vielleicht die Eltern oder einen anderen geliebten Menschen. Und gerade in dieser Zeit drängt das nochmal und kommt das auch hoch. Und wenn dieser Mensch jetzt nicht gerade mit dir eine Begleitung, Beratung buchen kann, weil aktuell machst du dann auch mal Pause. Was gäbe es da für ganz konkrete Tipps, Lona? Was könntest du da so mit an die Hand geben?
Also allererstes mal irgendwie radikal ehrlich mit sich selber sein und alles zulassen. Und dann wirklich in sich reinzuhorchen und zu gucken, was ist denn da gerade an Gefühlen? Wo kneift's denn? Was ist es? Und dann zu gucken, was brauche ich, damit ich mich besser fühle? Und auch in die andere Richtung zu gucken, was belastet mich? Es kann ja auch sein, dass ich bestimmte Dinge vorhabe, dass ich noch in so Ritualen hänge, in verschiedenen Kontexten, die früher vielleicht mal gut waren und für mich gestimmt haben, aber jetzt hängen sie irgendwie schief. Und sich davon dann auch zu lösen und zu sagen, ich muss ein paar Sachen für mich neu denken. Es funktioniert für mich nicht mehr, wenn ich, weiß ich nicht, Silvester feiere in einem bestimmten Kreis, jetzt aber ohne meinen Partner, oder aber, weiß ich nicht, unterm Weihnachtsbaum da Lieder zu singen, wenn mir die ganze Zeit die Tränen laufen, und sich dann zu erlauben, hinzugucken, was täte mir dann besser? Und das, ich sag's mal, radikal umzusetzen, ne? Oder kleine Schritte zu gehen, wenn mir da der Mut zu fehlt, was verständlich ist, ne? Es gibt ja dann auch so in der Trauer manchmal auch so Sekundärverluste, ne? Oder man wird nicht mehr eingeladen, weil Menschen zuweilen auch Angst haben vor Trauer, ne? Die ist ja durchaus nicht ansteckend. Aber es ist in diesen Tagen, wo es viele Rituale gibt, für Menschen sehr, sehr schwierig, wenn sich für sie was verändert hat emotional. Und da rate ich wirklich dazu, zu gucken, was brauche ich und was brauche ich nicht, sich Verbündete zu suchen. Ne? Vielleicht bekomme ich auch das ein oder andere Hilfsangebot, wo ich dann mal zugreife. Vielleicht bekomme ich auch Hilfsangebote, die für mich gar nicht stimmig sind. Dann sage ich, das ist sehr, sehr lieb, aber vielen Dank. Vielleicht kann ich auch, wenn ich...
Entschuldigung, Lona, sich nicht zu isolieren, sondern tatsächlich auch nach draußen zu schauen und vielleicht aktiv auch um Hilfe zu bitten?
Ja, genau. Also es, wenn ich Hilfsangebote bekomme, die für mich nicht passen, wenn es passend ist zu sagen, ich möchte nicht zu euch zum Essen kommen, aber wäre es für dich vorstellbar, dass wir, weiß ich nicht, am Abend ins Kino gehen oder, ne, also dass man durchaus sagen darf, was man gebrauchen kann. Ich weiß, dass das schwer ist. Also es gibt viele Menschen, die machen so Hilfsangebote im Umfeld von trauernden Menschen. Sie sagen, melde dich, wenn du was brauchst. Das wird nicht passieren. Sondern konkrete Hilfsangebote zu unterbreiten, ne, die man auch wirklich leisten kann. Und diese dann anzunehmen, obliegt dann jedem selbst. Wenn ich gerne mich isolieren möchte, das kann ja auch sein. Es kann ja auch gut tun, zu sagen, also am besten ist es für mich, ich bleibe alleine. Dann auch sich wirklich bewusst Trauerräume zu schaffen, ähnlich wie in diesem Trauerdate. Die Trauer auch durchaus zulassen, denn am Ende, Trauer ist ja keine Krankheit. Trauer ist eine angemessene Reaktion auf einen schweren Verlust, den wir erlitten haben. Und vielleicht ist der Weg für mich dann eher da wirklich reinzugehen, auch an Tagen, die für mich schwierig sind und Verbundenheit zu spüren mit meinem Menschen. Vielleicht erfahre ich dadurch ein bisschen Linderung. Vielleicht tut es mir auch mal gut, so richtig in die Trauer reinzugehen und zu weinen und meine Ruhe damit zu haben, weil viele lassen es ja auch lange, lange, lange nicht zu, weil sie eben so Sorge haben, darunter zusammenzubrechen. Und dann aber auch wieder eine Balance zu finden, da wieder rauszukrabbeln und, wie du sagst, rauszugehen und ein Angebot anzunehmen oder sich selber eben Aktivitäten zu schaffen, die wohltuend sind. Und da ist alles erlaubt.
Du sagtest so schön, Trauer ist keine Krankheit. Vorher sagtest du auch, Trauer ist nicht ansteckend, ne? Weil viele ja auch, ich nenne es jetzt mal Berührungsängste haben mit dem Thema Trauer, erlebe ich. Und ja, vielleicht auch manchmal, weil sie selber vor ein paar Jahren Ähnliches erlebt haben und einfach darüber nicht reinfiziert werden wollen, ne? Also das ist manchmal auch so ein bisschen das Thema. Ich mit meiner eigenen Trauer im letzten Jahr habe mir das regelrecht gegönnt. Also ich war dann selber erstaunt, wie sehr mich das dann nochmal weggehauen hat danach, nach dem Tod meines Vaters, wo ich vorher das Gefühl hatte, ich habe schon so viel gemacht, ich war so reflektiert und überhaupt. Und habe dann viele Trauerdates mit mir gehabt, häufig ungeplant sozusagen und hier mitten auf dem Sofa gesessen und gegen meiner Familie damit vielleicht phasenweise auch ein bisschen auf den Keks. Aber letztlich hat mir so dieses Motto so geholfen, von wegen Trauer ist keine Krankheit, habe ich mir nicht gesagt, aber Trauer heißt Liebe. Ne? Das war ja auch der Titel in unserer Abschiedskarte bei meinem Vater, sich einfach deutlich zu machen, das ist jetzt nicht nur ein doofes, ungewünschtes Gefühl, sondern das ist ein Gefühl, was letztlich würdigt, dass du einen Menschen sehr geliebt hast.
Ganz genau. Und das hilft auch schon ein bisschen, diese Betrachtungsweise. Also ich sage, ich rede ja gerne in Metaphern, um die Trauer zu erklären. Und ich benutze gern die Metapher des hässlichen, stinkenden Mischlingshundes. Ne? So Trauer, die läuft einem so zu wie so ein Hund. Wir wollen die ja nicht. Wir haben nicht drum gebeten. Die läuft uns so zu. Und dann ist die hässlich und stinkt und wir möchten die nicht. Aber wenn wir anfangen, diesen Hund zu waschen, und ein bisschen zu füttern und ihn zu kämmen und ihn liebevoll anzusehen, dann wird der dankbar. Und dann wird er ein Begleiter. Und das ist Trauer eben auch. Die Trauer, die wird nicht überwunden und die geht auch nicht weg. Die Trauer gehört dann zu uns. Und die Kunst ist es, sie in unsere Biografie einzuarbeiten. Und quasi Trauer ist ein Weg. Und wir wissen nie, was hinter der nächsten Ecke lauert. Ne, und dann, wenn wir die Trauer als Hund betrachten, im besten Fall trottet der so neben uns mit. Und wir haben den vielleicht auch irgendwie lieb. Ne, es bleibt eine, naja, Belastung finde ich, So würde ich es auch gar nicht sagen. Aber sie gehört einfach zu uns dann, die Trauer. Das wird leichter, wenn wir uns mit ihr beschäftigen, wenn wir, so wie du das gesagt hast, ne? Du bist da mittendurch, du hast dir das gegönnt. Das finde ich einen sehr schönen Ausdruck dafür. Weil man muss dieser Trauer ein bisschen Raum schaffen, ne? Die braucht Zeit und Zuwendung und Raum. Und dann ist Trauer nämlich auch gar nicht das Problem, sondern die Lösung für genau das, was du sagst. Da, wo Liebe war, da ist jetzt Schmerz. Und das darf sein. Das hat eine Berechtigung.
Ist ja auch eine Art von, wenn man so will, Liebeskummer. Also das, was wir sozusagen als junge Menschen vielleicht häufiger mal ganz dramatisch erlebt haben, das ist eine Art von, ja, Abschiedsschmerz, Liebeskummer.
Genau das. Also es gibt ja auch Trauerphänomene ohne Tod. Ne? Manchmal müssen wir uns von Visionen verabschieden oder von Lebensentwürfen. Ich kann auch mit 60 feststellen, ich bin gar nicht die tolle Person, die ich immer sein wollte. Das tut weh. Ne? Oder ich habe Trennungen von Menschen, Trennungen von Arbeitsplätzen, Trennungen von Wohnorten, ne? Kinder, die ausziehen. Das sind alles Trauermomente, die es auch würdig sind, gesehen zu werden, dass man kurz innehält, es wertschätzt, um dann neue Perspektiven entwickeln zu können.
Sehr, sehr schön. Luna, ich werde hier in den Shownotes finden, die Zuhörer auf jeden Fall den Link zu deiner wunderbaren Praxis. Die ist in der Schlossstraße in Steglitz in Berlin. Also alle, die in Berlin sind und entsprechende Themen haben, können dort auch gerne mal reinschauen, weil du hast ganz wunderbare Angebote. Gestern zum Beispiel wieder eine Lesung, teilweise Aktivitäten in einer Gruppe von Menschen und halt wie gesagt auch Angebote für Einzelne in der Begleitung. Das kann man alles bei dir finden. Daneben machst du noch viele andere Aktivitäten. Da hatten wir im Vorgespräch gerade mal so ein bisschen reingeschaut. Das fand ich sehr berührend. Einerseits sagtest du, okay, ich möchte die Trauer mitten ins Leben holen. Und du warst jetzt mit Kolleginnen gerade auf einem Weihnachtsmarkt, holy shit, hier in Berlin. Was hat's damit auf sich? Was habt ihr da gemacht?
Ja, ich finde es wichtig, dass wir überall da sichtbar sind mit unseren Angeboten auch, wo das Leben tobt. Weil überall da, wo das Leben tobt, da sind auch Menschen mit Trauer. Und das ist gerade vielleicht auch an diesen Punkten ganz besonders schwer auszuhalten manchmal, diese Gleichzeitigkeit von Gefühlen. Ne? Überall spielt jetzt Weihnachtsmusik, es riecht nach Glühwein und Plätzchen und wir sind im besten Fall, freuen wir uns auf diese Tage und sind beschwingt und es ist das Fest der Liebe. Für manche ist das aber eben nicht stimmig. Für manche ist da ganz viel Schmerz, ganz viel Sehnsucht, Angst, Einsamkeit. Und ich finde das wichtig, auch neben einem Stand mit wie gesagt mit Plätzchen und Glühwein zu sagen, hey, du hast Trauer, was brauchst du gerade so, möchtest du Unterstützung haben, so, das ist so ein bisschen der Hintergrund, einfach weil es eben vielen Menschen nicht bekannt ist, dass es diese Angebote gibt. Und es gibt eben auch nicht nur Angebote, die eben leider Gottes auch Geld kosten, weil Trauerbegleitung keine Kassenleistung ist. Es wäre schön, wenn es so wäre, aber es gibt auch viele kostenlose Angebote, wie Trauercafés zum Beispiel und auch Trauergruppen von freien Trägern. Also es ist, glaube ich, für jeden was dabei. Jeder Mensch braucht ja auch was anderes. Und auch Trauerbegleitung ist ganz facettenreich. Ne? Man kann Gespräche führen, man kann mich zum Beispiel in der Praxis besuchen. Wir beide haben zum Beispiel einen Spaziergang gemacht. Bewegung ist was total Tolles. Ne? Draußen zu sein in der Natur hilft. Ich habe eine Kollegin, die bietet Trauertraining an. Ne? Gerade für Männer ist das jetzt nicht das Setting, sich gegenüber hinzusetzen unbedingt und über die Trauer zu sprechen. So, oder. Also es gibt ganz, ganz verschiedene Angebote, wie man sich mit seiner Trauer beschäftigen kann. Da ist, glaube ich, auch für jeden was dabei. Und das zu zeigen, diese Vielfalt und diese Optionen, das haben wir uns da so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben und dass Trauer eben auch oder die Beschäftigung mit der Trauer nicht mehr so freudlos sein muss. Also ich sage immer, dass wir schwere Themen mit ein bisschen Leichtigkeit auch handeln wollen, ohne dass es Ernsthaftigkeit oder Respekt verliert. Ne? Aber es muss nicht alles, ich sage immer so, der Stuhlkreis mit dem Organza-Deckchen und der Schwimmkerze in der Mitte, das muss so nicht mehr sein.
Und ist bei dir auch nicht so in deinen schönen Räumen. Da durfte ich mich selber von überzeugen, absolut. Ich möchte zum Ende hin, Luna, gerne noch zwei Themen ansprechen, die du auch ganz wunderbar begleitest. Und zwar einmal, da durfte ich auch dich in Anspruch für nehmen und meine Familie und ich. Du hast die Abschiedsrede praktisch gehalten, also anstatt eines Pfarrers. Mein Vater wollte keinen Geistlichen bei uns haben. Hast du anlässlich der Beerdigung die Trauerrede gehalten. Das heißt, du bist auch Trauerrednerin, hast dich da ganz wunderbar vorab mit uns ausgetauscht, sowohl mit meiner Schwester als auch mit mir, hast dir Anekdoten geben lassen und hast dann eine unglaublich persönliche, wunderschöne Abschiedsrede, ich nenne es jetzt ganz bewusst Abschiedsrede, gehalten, weil keiner von uns sich in der Lage auch sah, das selber zu machen. Also von daher, das war wirklich schön, das auch dann genießen zu können, deine Worte. Und das möchte ich einfach sehr gerne noch erwähnen in dem Zusammenhang, dass du das auch anbietest, weil ich finde, dass du da verschiedenste deiner Talente auch wirklich zum Klingen bringst. Also vielleicht auch ein Stück weit deine Theatererfahrung. Du sprichst sehr, sehr schön. Du lässt Geschichten entstehen und findest einfach gute Worte. Also das...
Das berührt mich sehr. Dankeschön für diese Rückmeldung.
Nein, das wollte ich von mir aus einfach auch nochmal reinbringen. Und der weitere Part, wo ich dich auch schon empfohlen habe und einfach weiß, habe ich gestern tatsächlich bei einem Lunchtermin auch nochmal rückgemeldet bekommen. Thema Trauer in Unternehmen. Also auch sowas begleitest du, weil das Trauer findet ja nicht nur im geschützten privaten Raum statt, sondern wir sind ja Menschen, die auch einen Job haben. Wir sind Menschen in einem Arbeitsumfeld. Und immer wieder erlebe ich es auch in meinen Coachings, dass jemand erzählt, uff, ein Mitarbeiter von mir hat das und das erlebt. Und wie gehe ich damit um? Das heißt, häufig sind Kollegen, Kolleginnen oder auch Führungskräfte in ihrer Rolle überfordert damit, wie gehe ich mit dem Trauerfall meines Mitarbeiters, meines Kollegen um? Welche Worte finde ich da? Oder sogar, wenn einer der Kollegen verstorben ist, wo du damals zum Einsatz kamst, sogar während der Arbeitszeit, ne? Und wie kann das Team sowas bewältigen? Was sind da deine Angebote, wie kannst du in solchen Situationen unterstützen?
Also es gibt sehr, sehr verschiedene Szenarien. Im besten Fall fragen mich Unternehmen an, die so eine Art Krisenplan erstellen wollen, vielleicht eben auch auf Basis einer Erfahrung, die sie gemacht haben. Und dann gucken wir uns eben an, was sind die notwendigen Informationsketten, wenn was passiert, wenn wo die Information ankommt, wie muss sie weitergeleitet werden, was sind Schritte eben auf innerbetrieblicher Ebene, aber eben auch im Umgang mit der Familie, im Umgang mit den Kollegen, im Umgang mit der eigenen Trauer, die koordiniert werden müssen. Wer hat welche Aufgaben? Was haben wir überhaupt für eine Kultur als Unternehmen im Umgang mit Sterben, Tod und Trauer? Und da gibt es natürlich ganz verschiedene Szenarien, wie du gesagt hast. Es kann sein, dass einer meiner Mitarbeitenden ein Trauerereignis im häuslichen Umfeld hat und mit seiner Trauer zurückkehrt an den Arbeitsplatz. Und dann ist zum Beispiel eins der Themen, wie gestalten wir diese Rückkehr? Weil das ist ein ganz neuralgischer Punkt, ne? Nicht zu früh und sehr behutsam, weil das Weichen stellt. Und das sind große Anforderungen auch an Führungskräfte, weil eine Führungskraft eben ja die Fürsorge hat für alle Mitarbeitenden. Einer Führungskraft obliegt auch der Schutz der Privatsphäre der Betroffenen auf der anderen Seite. Gleichzeitig die Verantwortung fürs betriebliche Ergebnis, ne, das muss ja auch gesehen werden für den Bereich, den er oder sie verantwortet. Und gleichzeitig, und das ist die große, große Herausforderung, die persönliche Betroffenheit, die eigene Trauer, die da auch immer mit reinschwingt, wenn jetzt zum Beispiel ein Teammitglied verstirbt. Und hier gibt's auch wieder unterschiedliche Szenarien. Ich habe es relativ häufig, muss ich leider sagen, dass Menschen am Arbeitsplatz versterben, also zum Beispiel an einem plötzlichen Herztod. Und dann ist einfach Schock im Team auch, ne? Dann wird der Arbeitsplatz zu einem, naja, man kann es fast sagen, Tatort, ne? Wenn Rettungssanitäter kommen, man kann sich vorstellen, wie so eine Teeküche dann auch aussieht, wo versucht wird, jemanden wiederzubeleben und dann zurückzukehren dahin, dass das ein Arbeitsplatz ist, ist ein ganz schwieriger Weg. Und da ist es gut, wenn man eine Teamintervention macht, ne, auch vielleicht Gespräche mit einzelnen Mitarbeitenden führt, denn jeder hat aus dem privaten Umfeld auch seine Trauerthemen, die den Umgang dann am Arbeitsplatz prägen. und dann auch wieder das Team zusammenzubekommen und überhaupt wieder arbeitsfähig zu machen. Es gibt dann auch diese Themen, was machen wir mit dem Schreibtisch des Verstorbenen, mit den Arbeitsmaterialien? Wie halten wir Kontakt zur Familie? Gehen wir zur Trauerfeier? Werden wir eingeladen? Möchte man vielleicht, dass wir da irgendwas gestalten? Oder was können wir der Familie noch schenken? Es kann auch sein, dass Menschen aus dem Unternehmen ausgeschieden sind, schon langjährige Mitarbeitende, die dann versterben. Auch damit ein Umgang. Das Thema Sternenkinder spielt in großen Unternehmen natürlich auch eine große Rolle. Und die Frage, gehen wir damit um? Ne? Da ist eine Mitarbeiterin, die ist vielleicht schwanger in den Mutterschutz gegangen und das nimmt kein glückliches Ende. Wie gehen wir denn damit um, wenn sie wieder zurückkommen? Und das wird eben oft totgeschwiegen im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist so schmerzhaft für die Betroffenen.
Es ist häufig eine große Ratlosigkeit einfach, ne? Also einfach eine Unfähigkeit, damit umzugehen, mangels Erfahrung und Kenntnis dann auch, ja.
Genau. Und es gibt, also Suizid am Arbeitsplatz ist auch nochmal ein Thema mit besonderen Herausforderungen. Tod einer Führungskraft, ne? Dann betriebswirtschaftlich nochmal ganz andere Themen auch. Und das Grundproblem mit der Trauer am Arbeitsplatz ist, dass die Trauer, da haben wir ja eben ausführlich drüber gesprochen, eins unserer privatesten Gefühle ist. Und das möchten wir gerne von unserer professionellen Rolle trennen. Aber das geht so leider gar nicht, weil die Trauer, ne, der hässliche Hund, der kommt ja einfach mit ins Büro. Und das kollidiert dann natürlich. Und es gibt eben auch Trauerreaktionen, die für unsere Arbeitskraft relevant sind. Ne? Also eine Unkonzentriertheit zum Beispiel. Und wie gehen wir denn damit um? Dann haben Menschen, die betroffen sind, auch Ängste, ob sie ihren Job gut machen können. Ne? Und dann ist es wichtig, da einfach mal drüber zu reden, wie ticken Menschen in ihrer Trauer? Und wie können wir die dann gut unterstützen? Als Teammitglieder, als Vorgesetzte, als Inhaber zum Beispiel. Und genau, und was tut nicht gut, ne? Dass eben diese Wortlosigkeit, diese Sprachlosigkeit, dieses Ignoriertwerden, höre das immer wieder, dass Menschen auf dem Flur, dass man einen Bogen um sie macht, nicht aus Gemeinheit, sondern dieses, oh Gott, ich weiß nicht, was ich sagen soll, also sage ich lieber nichts. Und das ist eigentlich so ziemlich das Schlimmste, beschreiben die Menschen dann, ne? Und die Formel, was kann ich denn umgekehrt tun, ist ganz einfach. Nämlich meine eigene Betroffenheit zu benennen, zu sagen, ich habe gehört, was passiert ist. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Tut mir leid, was passiert ist. Oder mal einen Kaffee mitzubringen und an den Arbeitsplatz zu stellen. Oder so kleine Momente der Wertschätzung. Hey, schön, dass du wieder da bist.
Und vielleicht auch zu fragen, also zumindest seitens der Führungskraft dann die Frage zu stellen, wie möchtest du gerne, dass hier im Team damit umgegangen wird? Möchtest du da überhaupt drauf angesprochen werden? Es gibt ja auch Leute, die sagen, nee, möchte es nicht, weil es dann jedes Mal wieder hochkommt. Ne?
Genau. Also das sind alles so Dinge, die bestenfalls in einem Briefing, bevor jemand zurück an den Arbeitsplatz kommt, weil das gilt es absolut zu respektieren, abzuklären. Ne? Also und Trauer ist, das sind so die Grundregeln. Trauer ist für jeden anders. Deswegen gilt es, das zu besprechen, was man muss fragen und zuhören und aushalten und kommunizieren. Ne? Das ist einfach total wichtig. Jeden da abholen, wo er steht und Hilfe zur Selbsthilfe anbieten. Also wirklich so viel wie nötig und so wenig wie möglich, damit die Menschen auch wieder in ihre Selbstwirksamkeit kommen. Das ist ganz, ganz wichtig, wieder in die Bewegung zu kommen, aber gut unterstützt, nicht überfordert. Und Trauer, das ist auch ganz wichtig, die dauert meist länger, als wir von außen wahrnehmen können. Und es ist eben oft, dass das im Prozess so verloren geht. Nach der Beerdigung gehen alle wieder zur Tagesordnung über. Wenn das aber mein engster Mensch ist, fühlt sich das für mich anders an. Aber oft ist es so, dass es dann schon keiner mehr hören kann. Und dann werden die Menschen ganz still, ne, weil sie trauen sich dann nicht mehr, was zu sagen. Und wenn es dann eine tolle Kollegin gibt, die sagt, Mensch, heute ist der Jahrestag, ne? Ich habe dir mal ein Blümchen mitgebracht. Das tut so gut. Und das ist ja eigentlich keine große Sache, aber es hat eine riesige Wirkung. Und das eben auch, wenn ich ein authentisches, ehrliches Interesse habe, wenn ich das zeige, wenn ich Raum lasse zu reden, ich muss ja selber auf vieles gar keine Antworten haben, sondern einfach nur einen Raum schaffen, Menschen, die jemanden verloren haben, sprechen so gerne über ihre Menschen. Und das zuzulassen, das ist eine große, große Unterstützung.
Und das gilt ja auch nicht nur im Unternehmen, sondern generell knüpft das wieder an das an, was wir vorhin auch hatten, ne? Also
absolut.
Jetzt, wenn man aktuell vielleicht auch auf Menschen trifft, die trauern oder die, wo wir wissen, dass etwas in der Richtung vorliegt oder ein Verlust da war, tatsächlich den Raum zu geben.
Genau, für Kollegen ist es nochmal so ein Sonderthema, weil sie denken, ich bin ja nur eine Kollegin, ein Kollege, ich bin nicht so nah dran. Aber auch dann darf ich empathisch sein. Ne? Und das hängt natürlich immer vom individuellen Verhältnis untereinander ab. Aber wenn wir vorher viel, weiß ich nicht, über meine Schwester gesprochen haben, die dann verstorben ist, dann darf ich schon auch mal nachfragen. Also da ermutige ich immer dazu, aufs eigene Bauchgefühl zu hören. Und was man noch sagen muss, Trauer ist eine emotionale Achterbahnfahrt. Es kann jeden Tag anders sein. Und da offen zu bleiben für die Frage, was brauchst du heute, ist nochmal ein wichtiger Punkt. Und es darf sich für jemand anders ganz, ganz anders anfühlen als für mich. Also nicht zu vergleichen, nicht von sich selber zu erzählen, sondern dem Menschen Raum für seine eigene Trauer zu lassen. Das ist so wichtig, ne? Und Trauer ist eben das noch am letzten Punkt, ist ein großer Stressauslöser, ne? Deswegen ist alles geeignet, was so zur Stabilisierung, was die Stabilisierung unterstützt. Also möglichst wenig neue berufliche Aufgaben zum Beispiel in so einer Situation oder vielleicht jemanden aus einem ein bisschen zu entlasten von bestimmten Aufgaben für einen bestimmten Zeitraum. Ich habe es auch schon erlebt, dass Teammitglieder ihre Überstunden gesammelt haben und gespendet haben.
Ja, wow, für die Person dann, ja.
Für eine pflegende Angehörige zum Beispiel. Das ist so eine große Geste. Ne? Also klar, es
aber auch das zu klären, ne, ja, was braucht.
Genau.
Der Mensch.
Eine Riesenunterstützung und das dann in der HR zu klären, können wir das so machen? Ne, dann ist das eben diese Frage, was können wir denn tun? Das sind ganz, ganz große Gesten. Ne? Also wenn zum Beispiel gerade jemand im Umfeld einer Kollegin, eines Kollegen sterbend ist, zu sagen, hier, wir schenken euch.
Schön. Vielen, vielen Dank, Lona. Ich glaube, du könntest noch ewig weitermachen, bin ich mir ganz sicher. Das finde ich auch unglaublich berührend, wie sehr dein Herz aufgeht bei dem Thema. Ein Thema, was sonst viele Menschen weit von sich wegschieben und wie sagtest du, den stinkenden Mischlingshund nicht in ihrer Nähe haben wollen. Und du bringst da, finde ich, einen ganz anderen Klang rein. Deswegen ist es einfach auch sehr, sehr schön, mit dir darüber zu sprechen. Ich möchte es heute nicht zu lang werden lassen, mit Blick auf die Zeit, und wollte dich gern noch meine letzten drei Fragen, die ich jedem Gast stellen. Jetzt habe ich gerade einen Knoten in meinen Formulierungen. Jedenfalls möchte ich dir gerne noch meine letzten drei Fragen stellen. Die erste Frage ist, wie schaffst du dir, liebe Lona, mehr Freiraum in deinem Leben?
Ich habe ganz viel Freiraum, so empfinde ich es. Ich darf ja ganz selbstbestimmt arbeiten, was wahrscheinlich eher dazu führt, dass ich mehr arbeite, als würde ich es nicht selber bestimmen dürfen. Meinst du so im Hinblick auf, was sind meine Kraftinseln oder?
Vielleicht auch, genau. Aber du hast ja auch schon was da, also du spürst letztlich Freiraum. So geht es nämlich vielen nicht, aber spannend.
Nee, da bin ich, glaube ich, privilegiert. Ich fühle mich sehr frei in dem, was ich tue und kann, glaube ich, gut darauf gucken, wo ich meine Kräfte herhole.
Sehr schön. Was ist deine Lieblingsstärke an dir?
Meine Lieblingsstärke. Ich glaube, ich habe eine unbändige Lebenslust. Auch in den dunkelsten Momenten weiß ich, dass die da ist. Ich bin nicht immer fröhlich.
Ja.
Aber ich habe so einen inneren Sommer in mir.
Wie schön. Schönes Bild.
Der ist manchmal sehr, sehr tief eingepackt in einem äußeren Winter. Aber er ist immer da. Ja, ich glaube, das ist meine Superkraft. Dass ich das weiß.
Toll. Und wofür bist du heute dankbar?
Ich bin tatsächlich dankbar für alles, was ich habe. Also ich fühle mich sehr, sehr beschenkt vom Leben. Mit allen Facetten. Und das ist, also dass mein Leben so eine Buntheit hat, dass ich sehr viele, sehr liebevolle Menschen um mich habe, Also ich habe so mein gefühltes Dorf um mich. Mit ganz vielen verschiedenen Menschen, mit ganz vielen verschiedenen Fähigkeiten und Eigenschaften, die die haben und auf die ich immer zurückgreifen darf. Und das dürfen die bei mir auch. Und das ist mir, glaube ich, ganz wichtig, halt, ne, die Verbundenheit mit Menschen. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
Schön. Und die braucht's ja auch für all das, was du in deinem beruflichen Wirken in die Welt bringst. Vielen, vielen Dank, liebe Lona. Ich denke, das ist eine tolle Kraftstütze auch für viele Menschen in dieser Zeit und darf aber auch außerhalb der Zeit noch gehört werden, weil das Thema Trauer, ja, begleitet uns alle. Ich glaube, so sicher wie sozusagen nicht das Amen in der Kirche, sondern irgendwann unsere Endlichkeit auch ist, ist es halt auch klar, dass wir geliebte Menschen verlieren zum einen oder anderen Zeitpunkt und uns mit dem Thema Trauer auch auseinandersetzen dürfen.
Ja, und ein Bestatter hat, den habe ich neulich mal sagen hören, weil wir uns mit dem Tod beschäftigen, sterben wir nicht schneller, aber wir sterben vielleicht ein bisschen besser, wenn wir mal Abschied nehmen müssen. Aber es ist halt durchaus auch Facetten von Persönlichkeitsentwicklung, sich mit dem Thema zu beschäftigen, wenn man es möchte. Von daher danke ich dir sehr, 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 dass du das Thema heute aufgemacht hast. Und ja, ich freue mich immer, wenn ich drüber reden darf.
Das spürt man. Vielen lieben Dank, Lona.
Danke dir.